Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Literaturagentin und Verlegerin Elisabeth Ruge. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Wir sortieren diesen Mittwoch gemeinsam und da gibt es Nachrichten, die überraschen. Die eine fußt auf dem Auftritt von Olaf Scholz am Abend beim Rennen um den SPD-Vorsitz. Olaf Scholz zeigt Emotionen, kann man an vielen Stellen lesen. Die andere ist, Tesla kommt mit Autowerk und Kreativbüro nach Berlin und Brandenburg. Frau Ruge, was überrascht Sie mehr?
Also ich fand ehrlich gesagt Olaf Scholz jetzt nicht so emotional, dass ich vom Stuhl gekippt wäre. Ich hatte eher das Gefühl, er ist so ein bisschen aufgekratzt. War interessant, dass er nun gerade bei dieser Diskussion so lebhaft war, ohne Publikum im Raum. Ja, es war ja nur ein Livestream, das finde ich auch interessant, muss man mal drüber nachdenken.
Vorsicht, Volk,
ja. Vielleicht war auch einfach so aufgekratzt, weil eben dieser Konsens gelungen ist, was die Grundrente anbelangt. Das war ja ein schwerer Kampf. Ich würde aber eben sagen, das ist der Anfang einer guten Lösung für eine Grundrente. Da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Mhm. Und das fiel mir auf, grundsätzlich bei den Beiträgen von Scholz, dass er ja vieles als doch ganz großartig empfindet. Oder er sagt ja auch an einer Stelle, glaube ich, also da haben wir doch Mut gezeigt, wo man eher enttäuscht ist oder das Gefühl hat, da ist sozusagen das Notwendigste gestemmt worden.
Okay. Wir werden uns darüber noch unterhalten, eher ein bisschen später, denn ich glaube, da sind wir uns einig, die wahrscheinlich größere Überraschung ist dann doch Tesla mit dieser Ankündigung. Schauen wir uns gleich an, was Tesla vorhat, worüber man sich da freuen kann. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen kritischen Gedanken. Für die Nachricht des Tages hat dieser Mann gesorgt, Elon Musk, der Gründer des Elektroautokonzerns Tesla.
I actually have an announcement that we've decided to put the Tesla Gigafactory Europe in the Berlin area.
Tesla wird seine europäische Autofabrik, seine Gigafactory in der Nähe Berlins, in der Nähe des Hauptstadtflughafens aufbauen. Dazu gibt es ein Design- und Entwicklungszentrum, alles verkündet am Abend in der Hauptstadt bei Axel Springer bei der Verleihung des goldenen Lenkrads. Wir haben uns gerade schon unterhalten, Elisabeth Ruge und ich, dass das ja eigentlich wirklich in gewisser Weise gerade im Vergleich mit diesem Elon Musk und seinem neuen technischen Ansatz ein Anachronismus ist, ein goldenes Lenkrad.
In den meisten E-Autos wird es ja, wenn ich das richtig verstehe, in der Zukunft überhaupt kein Lenkrad mehr geben. Das ist also ein lustiges Zusammentreffen, aber eigentlich typisch für unsere Zeit. Mhm. Nicht?
Diese Innovationsnachricht, da kommt etwas nach Berlin und jetzt spreche ich mit der Verlegerin und der Literaturfrau Elisabeth Ruge. Wenn jetzt Verlage sagen würden, wir gehen nach Berlin, wenn Galerien sagen würden, wir ziehen nach Berlin, dann würde man sich wahrscheinlich nicht so sehr wundern, wenn aber ein Autobauer sagt, wir gehen ausgerechnet nach Berlin. Eine Stadt, die ja jetzt im deutschen Vergleich nicht die Automobilstadt ist, dann ist das schon eine ganz interessante Nachricht, oder? Dass eigentlich die Kreativwirtschaft, dieser Ansatz mittlerweile offenbar der stärkere Anziehungspunkt ist.
Ja, also ich finde das erstmal sehr positiv. Ich finde überhaupt alles, was dieses Thema Elektromobilität vorantreibt, positiv. Die Entscheidung für Berlin weiß ich jetzt nicht ganz genau, also kann natürlich mit dem hohen kreativen Potenzial dieser Stadt zusammenhängen, so ist es ja begründet worden.
Elon Musk hat das, ich kann das ganz kurz einspielen, er hat das auch so gesagt.
Mhm. We're also going to create an engineering and design center in Berlin, because I think Berlin has some of the best art in the world.
Hier ist die beste Kunst der Welt, sagt Elon Musk. Daimler und BMW hat das ja aber bisher nicht dazu gebracht zu sagen, wow, hier entwickeln wir, hier machen wir die neuen Designs der Zukunft.
Ja, und ich finde, dass Deutschland sich ja schon auch dadurch auszeichnet, dass man eigentlich in vielen Metropolen also alles Mögliche findet. Also das ist ja der Reiz auch an Deutschland. Ich finde es interessant, dass Elon Musk eben überhaupt nach Deutschland kommt. Das finde ich doch irgendwie eine interessante Geschichte. Also es geht hier ja, wie er sagt, auch um die deutsche Ingenieurskunst. Ich glaube, das hört man gerne. Also irgendwie hat man ja das Gefühl, wir hängen alle so ein bisschen durch und haben auch so ein bisschen Selbstbewusstsein verloren. Kreativbranche hat er genannt. Aber ich finde es schon auch interessant, dass er in das Land kommt, wo, wie es irgendwo heißt, die deutschen Premium-Autobauer sitzen. Also all das, finde ich, ist eine sehr interessante Gemengelage. Und für Berlin ist es natürlich enorm gut, und wird hoffentlich auch Aufschwung bringen. Ich habe von 10.000 Jobs gelesen. Also das sind erstmal alles positive Impulse. Mhm. Man muss natürlich ein bisschen nachdenken,
ja, genau,
was das bedeutet.
Also das Nachdenken, genau, also man kann an verschiedenen Punkten nachdenken und verschiedene Anknüpfungspunkte. Also einerseits ist da dieser Punkt Tesla und auch gerade diese Figur der Mr. Musk, der ja auch immer so ein bisschen Schaumschlägertum mit sich herumtreibt.
Naja gut, also ich würde sagen, alle Chefs dieser großen Tech-Unternehmungen sind ja alles irgendwie merkwürdige Gestalten. Faszinierend, aber auch ein bisschen bedenklich. Das kann man, glaube ich, von all diesen Silicon Valley Unternehmungen sagen. Und man sieht aber auch die Probleme, wenn man nach Silicon Valley selbst schaut, ja, oder wenn man nach Seattle schaut mit Amazon oder so. Überall, wo sich diese großen Firmen ausbreiten, sieht man ja, wie sie fast schon eingeladen werden, in die Infrastruktur dieser Städte, dieser Kommunen einzugreifen. Ja? Mhm. Also es ist fast so, als ob die Bürgermeister, die auf staatlicher Seite Verantwortlichen die Arme ausbreiten und diesen Segen entgegennehmen, nicht? Auch in Bereichen, wo ich finde, also die sollten aber eben doch noch kommunal und staatlich gelenkt werden. Und da haben wir handfeste Probleme und eine gewisse Übergriffigkeit, die nicht gestoppt wird, weil man offensichtlich denkt, naja, dann lassen wir die das mal zahlen.
Ja.
Damit gehen Probleme einher.
Jetzt könnte man in den USA sagen, gerade im Silicon Valley oder Sie haben auch Seattle genannt, öffentliche Infrastruktur ist da ja ganz häufig ein Problem. Da haben dann Facebook und Google angefangen, Buslinien anzubieten für ihre Mitarbeiter, dergleichen mehr. Jetzt könnte man sagen, das funktioniert, wobei ich gerade dran denken muss, da ist ja auch noch ein kleines Projekt in direkter Nähe, dieser Flughafen, der auch irgendwann fertig werden müsste.
Ja, und man fragt sich eben, also vielleicht denken wir ja jetzt gut, dann kann Elon Musk ja auch gleich den neuen Berliner Flughafen zu Ende bauen, denn die werden den brauchen. Ja?
Er hat eine kleine suffisante Bemerkung Geld auch dazu gemacht und gesagt, wir werden ein bisschen schneller sein als dieser Flughafen.
Aber wissen Sie, mit der Infrastruktur, weil Sie gerade diese Buslinien zwischen San Francisco und Silicon Valley genannt haben, das kann man ja einerseits noch verstehen, ja? Aber auf der anderen Seite gab es da den Vorfall, dass entweder Google oder Facebook eine Polizeistation da sozusagen wiederbeleben und betreiben, aufbauen und betreiben wollte, weil die fehlte jetzt bei diesem ganz großen Verkehrsaufkommen. Und da hat man auch erstmal gesagt, ja, okay, bis man irgendwie gemerkt hat, das kann doch jetzt nicht funktionieren. Und da sieht man, es ist wirklich eine, ich kann da Ramona Popp nur zustimmen, die sich
die
gefreut hat, nicht?
Von Berlin,
genau. Aber ich glaube, man muss tatsächlich doch selbstbewusst sein. Man muss einfach schauen, dass man da nicht planlos in so eine Situation hineingeht, dass man eben Grundlagen schafft und diese Grundlagen dann auch durchsetzt in dem Miteinander.
Ich kann da nur hoffen, dass die Berliner Landespolitik, also es ist ja ein Berliner Thema, es ist natürlich auch ein Brandenburger Thema, auch der Ministerpräsident von Brandenburg hat sich sehr gefreut, aber dass gerade die Berliner Politik, die ja hungrig war nach irgendjemandem, der auch nur irgendwie hier investieren wollte in dieser Bundeshauptstadt, als sie noch nicht so beliebt war und da im Prinzip ja eigentlich alles mitgemacht hat, was Investoren wollten, dass heute das Selbstbewusstsein ein anderes ist. Ich habe aber, ich will Elon Musk nicht gleich sozusagen den Tag vermiesen, aber Jan Böhmermann hat bei Twitter noch was abgesetzt. Vielleicht können wir das Thema damit abschließen. Guten Morgen, Elon Musk hat er geschrieben, do you know the meaning of the German words Baugenehmigung und Naturschutzgebiet? Also, wollen wir mal schauen, wie schnell das vorankommt, aber auf jeden Fall, der Wille ist da.
Ja, und das ist sehr interessant.
Heute Vormittag ist etwas passiert, was bisher noch nie geschehen ist in der bundesrepublikanischen Parlamentsgeschichte. Der Vorsitzende eines Ausschusses wurde von seinen abgeordneten Kolleginnen und Kollegen abgewählt. Stefan Brandner, AfD, bis heute Morgen Vorsitzender des Rechtsausschusses, ist es nicht mehr. Nach sehr umstrittenen Tweets des Politikers galt er den anderen Fraktionen nicht mehr als tragbar in dieser Rolle. Frau Ruge, eine gute Entscheidung?
Ja, Ja, unbedingt.
Unbedingt. Wir schalten zu unserem Gespräch Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio dazu. Sie waren heute Vormittag nicht in, aber vor dem Rechtsausschuss nicht drin, weil der nämlich nicht öffentlich tagt. War das in irgendeiner Form turbulent?
Na, es war auf jeden Fall ein großes Journalistenrudel im Paul-Löbe-Haus, also dort, wo sich der Rechtsausschuss trifft, zu sehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die sonstigen Sitzungen des Rechtsausschusses dann nicht für so einen Auftrieb sorgen. Der Rechtsausschuss hat dann übrigens nach der Abwahl von Brandner seine Arbeit fortgesetzt. Es geht dann heute weiter um das Mietrecht in der Sachpolitik.
Also, es wird Sachpolitik gemacht. Aber ich vermute mal, dass es dennoch die eine oder andere Äußerung gab. Wir haben ja im Vorfeld die Begründung aller anderen Fraktionen, das war ja wirklich, wirklich ein gemeinsames Vorgehen, da gehört, die im Grunde darauf zielt zu sagen, der Abgeordnete Brandner kann machen und tun, was er will, aber der Rechtsausschussvorsitzende hat eine andere Rolle.
Na, nicht ganz. Nein, nicht. Man muss da doch tatsächlich ein bisschen präziser sein. Es ist tatsächlich so, dass man gesagt hat, es gibt diesen, man kann das eben nicht voneinander trennen. Stefan Brandners Argumentation war, was ich so in meinem Leben als Abgeordneter oder vielleicht auf seinem Twitter-Account steht, dass er dort privat ist. Dort könne er quasi machen, was er will, solange vielleicht nicht straffällig wird oder so, aber diese Grenzüberschreitung könne er schon tun im Zuge der freien Meinungsäußerung. Da haben dann die anderen Abgeordneten, zum Beispiel Jan-Marco Lutschak von der Union, hat gesagt, nein, das geht eben nicht, weil er ist in einer herausgehobenen Position. Der Vorsitzende des Rechtsausschusses hat besondere Verantwortung, muss auch ein Vorbild sein, und er hat das dann so hergeleitet, dass er sagt, der Rechtsausschuss setzt sich jetzt nicht nur mit Mietrecht zum Beispiel auseinander, sondern auch mit ganz grundlegenden Verfassungsfragen. Und wenn man dann ins Grundgesetz reinschaut, muss man gar nicht so weit lesen. Artikel 1 des Grundgesetzes. Dort steht, die Menschenwürde ist unantastbar. Und er sagt, dass halt Stefan Brandner durch seine fortwährenden Tweets, Grenzüberschreitung, Verletzungen, Diffamierungen dem einfach nicht gerecht wird. Und er hat dann auch nochmal betont, und ich finde, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, es gab mehrfach Anläufe im Rechtsausschuss, mit Herrn Brandner über dieses Verhalten zu sprechen und auch nochmal darzulegen, warum man das nicht gut findet und warum man es ablehnt und dass es halt auch Folgen haben könnte. Herr Brandner hat sich dann zumindest für einen Retweet, also eine Weiterverbreitung nach dem Anschlag von Halle, entschuldigt im Bundestag, so ein bisschen zerknirscht, aber er hat sein Verhalten nicht geändert.
Da hatte er geschrieben oder vielmehr diesen Tweet weitergeleitet, in dem es formuliert war, Politiker, die vor Synagogen und Moscheen rumlungern. Das war die Formulierung. Frau Ruge, das ist schon eine dann gute, wahrscheinlich disziplinierende parlamentarische Leistung, dass man sagt, okay, wir haben den Usus, dass eine große Fraktion wie die AfD auch Vorsitzende hat in Ausschüssen, aber es muss die Korrekturmöglichkeit geben. Wenn man merkt, da verhält sich jemand nicht angemessen, parlamentarisch angemessen dieser Rolle, dann gibt es eben doch ein Ende.
Ja, ich finde eben auch richtig, was Ihre Kollegin gesagt hat. Also man hat mit Brandner versucht zu sprechen. Die AfD hätte selbst auch handeln können. Also sie hätte ihn ja auch zurückziehen können. Sie kann ja jemanden nachnominieren jetzt. Der Geschäftsordnungsausschuss hat sich damit beschäftigt, hat geschaut. Der Vorsitzende wird ja bestimmt, kann er also abgewählt werden. Also ich finde, wir haben da einen Prozess erlebt, wo es viele Möglichkeiten gab, auch von Brandner selbst, von der AfD einzugreifen, zu korrigieren, sich zu verhalten. Wir haben ein Grundgesetz, da sind Dinge festgeschrieben. Es gibt ein Strafgesetzbuch, wo es um Volksverhetzung geht, unter anderem. Also es gab einen Handlungszwang, aber es gab innerhalb dieses Prozesses viele Möglichkeiten, es nicht zu diesem Moment kommen zu lassen. Also ich finde, das Parlament hat hier gut funktioniert, und andererseits hat sie jemanden eingefangen, der nicht im Rahmen dessen gehandelt hat, sich geäußert hat, wie es eben unser Grundgesetz vorschreibt und wie wir es auch gerade im Parlament und auch im Rechtsausschuss, vor allem im Rechtsausschuss, erwarten müssen.
Nadine Lindner im Hauptstadtstudio, die AfD hat das jetzt aber nicht als hilfreiche Wegweisung wahrgenommen, diese Abwahl des Ausschussvorsitzenden, oder?
Nein, ganz im Gegenteil. Also die AfD, es gab einen Auftritt, den ich tatsächlich wirklich bemerkenswert fand. Nach der Abwahl von Stefan Brandner stand Stefan Brandner quasi symbolisch zwischen Alice Weidel und Alexander Gauland, das heißt der Fraktionsspitze. Man rückt da nicht von ihm ab, wenn man sich innerhalb, ich beobachte ja die AfD sehr intensiv, wenn man sich dann dort umhört unter den Abgeordneten, gibt es keine offene Kritik, sondern nur so hinter vorgehaltener Hand mal einzelne Stimmen, die sagen, naja, Brandner hätte da vielleicht mehr Sorgfalt walten lassen müssen. Aber nach außen schließt man die Reihen, und wenn man sich jetzt nochmal anhört, was Alexander Gauland gesagt hat. Er hat gesagt, ja, das ist quasi ein schwarzer Tag für die Demokratie, weil damit der Abwahl von Ausschussvorsitzenden, die ja auch in anderen Ausschüssen von der Opposition kommen, wäre jetzt Tür und Tor geöffnet. Brandner hat gesagt, ja, die sollen jetzt alle handzahm gemacht werden, weil ja sonst quasi diese große Keule der Abwahl immer oben drüber hängt. Und ja, man sieht sich dort vor allen Dingen als Opfer und man geht auch in den Gegenangriff. Tatsächlich auch gegenüber den Journalisten ist man heute in den Gegenangriff gegangen. Und ich bin tatsächlich auch mal gespannt, da lässt die AfD sich überhaupt nicht in die Karten schauen, wie sie das jetzt mit der Nachbesetzung durchführen wird. Ob sie jemanden nominiert, wer das sein wird. Ich sehe im Moment quasi eine provokative und eine nicht provokative Variante. Die provokative Variante wäre zum Beispiel Jens Meyer, sächsischer Bundestagsabgeordneter, Richter, bevor er in den Bundestag kam, auch schon auf Twitter aufgefallen wegen rassistischer Äußerungen. Der ist aber auch Mitglied im Rechtsausschuss. Vielleicht wird der nominiert und dann sind die anderen Parteien in der Klemme, vielleicht ihn zu wählen. Roman Reusch wäre die etwas gedämpftere Variante, Abgeordneter hier aus Berlin, der als Staatsanwalt Erfahrung hat und bislang noch nicht negativ öffentlich so in Erscheinung getreten ist. Ich bin da tatsächlich mal gespannt, aber die AfD scheint da zumindest öffentlich noch keine Entscheidung verkündet zu haben.
Nadine Linder, vielen Dank für diese Informationen aus dem Hauptstadtstudio. Stefan Brandner, der AfD-Politiker, ist abgewählt als Vorsitzender des Rechtsausschusses. Elisabeth Ruge, ich bin allerdings gerade bei einer Sache noch hängen geblieben, als ich gerade gehört habe, dass dieser sächsische AfD-Abgeordnete, der da jetzt einer der Kandidaten sein könnte, Richter war und aber auch schon wieder aufgefallen ist durch rassistische Tweets. Man muss sich auch manchmal fragen, was hat eigentlich alles vor der AfD stattgefunden?
Ja, natürlich. Natürlich. Ja. Also ich glaube nicht, dass wir in einer Welt leben, die von einem Moment auf den anderen sich radikal gewandelt hat, sondern da haben sich Dinge angebahnt, mit denen, die jetzt sich im öffentlichen Raum abspielen. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Aber wie gesagt, ich finde die Art, wie das jetzt passiert ist im Parlament, ein vernünftiger Prozess, der sich über eine Zeit erstreckt hat. Da hatte niemand Schaum vom Mund, da sind keine Kurzschlusshandlungen passiert. Aber man hat unser Grundgesetz und also die Menschenwürde verteidigen wollen. Und das ist doch richtig.
Bleiben wir in den USA, andere Küste, Washington D.C., da gibt es heute zwei größere Ereignisse. Das erste, Anhörung im Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump, eine der ersten öffentlichen. Und dieser Donald Trump, zweites Ereignis, wird später den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu Gast haben. Der Mann also, dem er noch vor kurzem schrieb, seien Sie kein Narr. Elisabeth Ruge, Sie sind in den USA eng verbunden, haben in Washington D.C. Ihre Kindheit verbracht, als Ihr Vater Gerd Ruge dort ARD-Korrespondent war. Sie haben Amerikanistik studiert. Wir haben schon das ein oder andere Gespräch geführt über dieses Trump-Amerika mit Blick auf heute. More of the same oder immer wieder neue Qualitäten?
Also ich empfinde das als immer wieder neue Qualitäten. Also ich finde, wir leben in spannenden Zeiten. Man kann bedauern, dass einiges von dem notwendig ist, zum Beispiel eben ein Amtsenthebungsverfahren zu initiieren. Aber es ist meiner Meinung nach notwendig und ich finde es interessant zu beobachten, da knüpfen wir auch an unser letztes Thema an, wie wir doch in diesem Moment alles, was uns zu Gebote steht, an parlamentarischen, an demokratischen, an rechtsstaatlichen Mitteln ausnutzen, um einfach bestimmte politische Entgleisungen wieder einzufangen und zu schauen, dass wir uns in einer Bahn bewegen, die eben also doch unser demokratisches Funktionieren und Zusammenleben ermöglicht.
Die Frage ist, kriegt man es damit wieder in den Griff, kriegt man es in die Bahn zurück? Wenn wir mal bei dem Amtsenthebungsverfahren bleiben, es gibt von vielen die Befürchtung, dass so etwas letztendlich einen Donald Trump nicht schwächt, sondern stärkt, weil es seine Anhängerschaft seine Anhängerschaft vorführt. Schaut mal her, das Establishment versucht wieder den demokratisch gewählten Donald Trump aus dem Amt zu jagen. Sind wir nicht an einem Punkt auch der Eskalation, wo man sagt, diesen Donald Trump kann man wahrscheinlich nur in der offenen Feldschlacht einer Wahlauseinandersetzung schlagen?
Also ich verstehe das, diesen Einwand, den hört man ja auch immer wieder. Ich glaube aber erstens, dass Trump, weil er jetzt voll eingestiegen ist in den Wahlkampf, seine Base sowieso bei jeder Möglichkeit aufpeitschen wird. Das ist sein Schönstes, dafür lebt er, das kann er am besten und da braucht er auch kein Amtsenthebungsverfahren. Das wird er tun, so oder so. Aber man muss sich natürlich fragen, was sind die Pflichten? Also was ist die Verantwortung, die man auch hat, ja, als Opposition? Und gerade in diesem Zusammenhang, wo die Republikanische Partei im Grunde genommen auf ganzer Linie versagt und sich in so einer Art Nibelungentreue vor ihren Präsidenten stellt, scheint mir eben das es besonders geboten, jetzt zu handeln. Und ich glaube, dass dieses Verfahren ein wichtiges ist, egal ob es letztlich zum Erfolg führen wird, also zum Erfolg im Sinne eines tatsächlichen Impeachments. Denn ob das im Senat durchgehen wird, ist ja hochfraglich. Aber dieses Verfahren ermöglicht natürlich in die Öffentlichkeit bestimmte Strategien, bestimmte Verhaltensweisen, politische Manöver des Weißen Hauses und vor allem des Präsidenten selbst, das in der Öffentlichkeit auszubreiten. Und das erscheint mir doch wichtig. Und da sieht man, das zeitigt schon Ergebnisse. Also in den Suburbs, in den sogenannten Suburbs, wo oft republikanisch gewählt worden ist, wo man aber doch sich in einer immer größeren Opposition zum Präsidenten befindet, also befremdet ist, ja, kann es durchaus sein, dass dieses Impeachment-Verfahren und vor allem jetzt die öffentlichen Anhörungen, dass die dazu führen, dass Menschen doch den letzten Schritt tun und entscheiden, so einen Präsidenten können wir nicht nochmal wählen.
Wäre der eine Weg. Doof wäre, wenn hängen bleibt, die haben alle irgendwie Dreck am Stecken. Ausgelöst ist das Ganze ja durch die Ukraine-Affäre, ich denke, man kann das so sagen, in die ja auch dieser Name Joe Biden reinkommt, einer der aussichtsreichen Gegenkandidaten auf der demokratischen Seite, der frühere Vizepräsident. Und diese Frage, inwieweit er bei der früheren ukrainischen Regierung dafür gesorgt hat, keine Ermittlungen gegen seinen Sohn zuzulassen oder eben auch nicht. Donald Trump, der eben sozusagen seinen Einfluss geltend gemacht hat, um Ermittlungen auszulösen. Haben Sie dann nicht manchmal die Befürchtung bei einem Publikum, das jetzt auch nicht jedes Detail verfolgen kann, dass genau dieser Eindruck entsteht? Das ist irgendeine Politikerklasse, die sich aus verschiedenen Gründen irgendwie bereichert oder zumindest ihre Interessen verfolgt.
Natürlich, das ist auch berechtigt. Also ich glaube, dass die politische Klasse sich in vielen Demokratien, in vielen westlichen Demokratien, vor allem aber auch in Amerika, sich immer weiter abhebt von dem Rest der Gesellschaft. Da ist ein großes Problem. Aber deswegen, wir können ja nicht sagen, weil dieses Problem vielleicht damit auch sichtbar würde, dass wir darauf verzichten, dieses in der Tat vermutlich unrechtmäßige Verhalten des Präsidenten nicht zu untersuchen. Und da gehen doch auch große Verantwortlichkeiten einher. Die Ukraine ist in einer sehr prekären Situation und diesem Land eine große Summen von militärischer und sonstiger Hilfe vorzuenthalten, um nur einem persönlichen politischen Vorteil entgegenzuwirken, zuzuwirken. Das halte ich, da muss man einschreiten, das kann man nicht laufen lassen. Und das, was Sie gerade ins Feld geführt haben, wären ja taktische Überlegungen, die man nicht zulassen kann.
Eine kleine taktische Frage zum Schluss dieses Themas. Wer ist der Demokrat, die Demokratin, die Donald Trump schlägt im nächsten Jahr?
Das ist schwer zu sagen. Im Moment sehe ich niemanden so richtig. Ich glaube, es kommt auch nicht nur auf die Kandidaten und die Kandidatinnen an, sondern es kommt darauf an, dass man sehr viele Menschen, die vom Wählen abgehalten werden in Amerika, und das sind Millionen, dass man die, wie beispielsweise jetzt in Virginia durch den Sieg der Demokraten, durch gesetzliche Maßnahmen in eine Lage bringt, wählen zu können. Und dann gibt es eine viel größere Chance, diesen Präsidenten abzuwählen.
Ein härteres Vorgehen gegen Gaffer hat das Bundeskabinett eben gerade beschlossen. Wer zum Beispiel Fotos macht von Opfern von Autounfällen, aber auch Menschen, die zum Beispiel heimliche Aufnahmen unter Röcken machen. Upskirting nennt man das, falls Sie diesen Begriff jetzt heute nachrichtlich hören. All das kann künftig härter bestraft werden, bis zu 2 Jahren Freiheitsstrafe, das ist das neue Maximum. Eine Reaktion darauf, dass das Gafferproblem, so meldet es die Polizei, immer größer wird. Die Verlegerin Elisabeth Ruge ist weiter an meiner Seite. Frau Ruge, ich habe erstmal eine große Frage an dieses Thema. Wie kann das eigentlich sein, dass so ein Problem immer größer wird? Warum gibt es heute offenbar mehr Menschen als früher, die zum Beispiel bei Unfällen nicht den ersten Reflex haben zu helfen, sondern lieber Fotos oder Videos machen?
Also ich war auch etwas verwundert, als ich hörte, dass die Polizei sagt, dieses Problem wird immer größer. Denn meine Annahme wäre eher gewesen, das Problem hat es immer schon gegeben und es wird jetzt sichtbar, weil alle Leute das posten, was sie da interessiert, wenn sie gaffen. Und dadurch sehen wir, was sozusagen den Menschen durch den Kopf geht oder was oder sehen eben diese anstößige Tat. Ich habe das immer schon beobachtet auf Autobahnen, wenn es einen Unfall gibt, dann fahren alle langsamer.
Nicht aus Sicherheitsgründen, sondern
genau,
um zu
nicht
gucken.
Aus Sicherheitsgründen, ja. Sondern um zu gucken. Wir leben eben in einer Zeit, in der sehr vieles sichtbar wird, was es vermutlich immer schon gegeben hat. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt mit einer Menschheit konfrontiert sind, die grundsätzlich anders, gröber, böser, rücksichtsloser ist, als die Menschen es schon immer gewesen sind. Sondern wir leben in einer Zeit, wo da eine große Bühne eingerichtet worden ist, wo man sich gegenseitig darin bestärkt, das austoben zu dürfen. Und nun müssen wir eben das tun, was wir immer schon gemacht haben im gesellschaftlichen Zusammenhang, nämlich durch zivilisierende Maßnahmen eben die Menschen einzufangen und ihnen zu sagen, wenn wir hier vernünftig zusammenleben wollen, geht das und das geht nicht. Und das ist jetzt eben eine verschärfte Lage.
Wobei da ja immer die Frage ist, wie erreicht man das, was Sie da gerade beschrieben haben, diese Zivilisierung, die Rezivilisierung angesichts neuer Bedingungen. Da ist jetzt der politische Ansatz, über Strafen zu gehen. Wir haben schon vor einiger Zeit mal mit einer Notfallpsychologin gesprochen, Clivia Langer, die genau diesen Ansatz eher skeptisch sieht.
Das Problem, was ich sehe, ist, dass starke Verbote und drakonische Strafen nicht hilfreich sein werden. Weil was da entsteht, ist ein Kick. Das heißt also, wenn es mir gelingt, trotzdem etwas zu erhaschen, dann habe ich eigentlich noch einen Kick dabei, den ich jetzt so noch gar nicht habe. Es ist die Frage aus psychologischer Sicht, ob das sinnvoll ist, mit Verboten darauf zu reagieren.
Das ist die Einschätzung einer Notfallpsychologin?
Ja, also ich würde dem erstmal vielleicht doch widersprechen. Also es geht hier ja um eine Gesetzeslücke. Es geht ja letztlich um eine juristische Finesse. Es ist ja so, dass man darf nicht heimlich fotografieren in Wohnungen und in bestimmten Bereichen. Für den öffentlichen Raum ist das nicht geregelt worden bislang, wenn ich es richtig verstehe. Und andererseits ist eben dieses Upskirting, also Frauen unter den Rock zu fotografieren, das ist eben man wird nicht physisch, es gibt keinen physischen Kontakt. Also es sind lauter so Feinheiten, die praktisch eine Lücke entstehen lassen. Und deswegen kann man diese Sache, die strafbar ist, eben nicht so richtig zu fassen bekommen. Und die wird jetzt geschlossen. Also interessant finde ich in diesem Zusammenhang auch gerade bei dem Upskirting, dass in England ja schon vor 2 Jahren im Parlament eben beschlossen worden ist, wie man dem strafrechtlich begegnet. Mhm. Ja,
nämlich wie?
Das sind bis zu 2 Jahren Haft drohen da.
Und, also ganz ähnlich wie jetzt vom Bundeskabinett beschlossen.
Ja, und der Prozess ist eben ein ähnlicher, weil es Aktivistinnen waren, die erstmal Unterschriften gesammelt haben. Also auch viele junge Frauen, denen nicht allen ist das passiert. Hier in Deutschland war eine Initiatorin, die auf Change.org das, glaube ich, angestoßen hat, der das gar nicht selbst passiert ist, aber die beiden Frauen, mit denen sie das auf den Weg gebracht hat, die sind eben Opfer dieser Übergriffe geworden. Und das ist diese große Unterschriftsaktion, dieses Handeln dieser Aktivistinnen, sowohl im britischen Parlament als eben jetzt auch hier im Bundestag, das hat sozusagen dazu geführt, dass gehandelt wurde. Und ich glaube, das ist einfach ein Zeichen unserer Zeit. Also, dass wir unsere Zeit ist einfach ein großer Prozess mit all diesem Neuen, das vor allem auch das Digitale mit sich bringt, zurechtzukommen. Und da gibt es dann eben diese Anstöße und darauf reagiert man. Und ich finde das interessant, dass diejenigen, die Opfer dieser Übergriffe geworden sind, sich zusammentun, politisch handeln und dass es dann daraufhin innerhalb des Parlaments eine Reaktion gibt und dann eben diese also Gesetzesverschärfung. Es ist ja nicht so, dass da drakonische Maßnahmen drohen. Aber wenn man eben meint, einen Menschen also so angehen zu können, dann muss es eben klar sein, also wenn in Deutschland geregelt wird, was passiert, wenn der Nachbar den Laub vom Baum in den Garten des anderen ja, rieseln lässt und wenn dann da eine Strafe droht, dann sehe ich keinen Grund, warum man Upskirting nicht mit einer Strafe belegen sollte.
Wohl wahr. Das ist ein schöner Vergleich, Elisabeth Ruge. Gestern Abend trat ein neuer Politiker auf die politische Bühne, schreibt der Spiegel heute, der kämpferische Olaf.
Wenn die SPD was erreicht, dann muss sie auch stolz sein, auf das sie macht. Das ist, glaube ich, auch ein Unterschied, den wir für die Zukunft brauchen. Ich werfe niemandem was vor, aber ich sage einfach mal, freuen ist auch in Ordnung.
Olaf Scholz am Abend beim Kandidatenduell um den Parteivorsitz der SPD. Markus Feldenkirchen, der Spiegelmann, schreibt süffisant weiter. Mit seinem Vorgänger, dem eher einschläfernden Scholz, seit 2 Jahrzehnten landesweit bekannt, hatte dieser Scholz nur die Optik gemeinsam. Elisabeth Ruge, Sie haben vorhin schon gesagt, Sie haben sich das ja angeschaut teilweise. So eine Stimmungskanone war der Scholz für Sie nicht?
Nee. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass der Bodysnatcher am Werke waren und uns plötzlich also ein Temperamentbolzen entgegengetreten ist. Überhaupt nicht. Und auch gehört haben, das klang ja so ein bisschen also wie so ein kleiner Ehestreit. Freuen darf man sich doch auch mal. Also das ist
aber da kann man mal sehen, mit wie wenig man die politischen Beobachter in diesem Land mittlerweile schon glücklich machen kann bei
ja,
der SPD.
Eben. Ja, eben. Also ich finde, die Latte ist da sehr niedrig gehängt und ich finde, also ich habe ja vorhin gesagt, vielleicht war aufgekratzt aufgrund der Erfolge und aufgrund des Mutes, den Sie gezeigt haben, das hat er ja auch unterstrichen und wie kämpferisch und so weiter und da geht es um diesen Kompromiss der Grundrente, wo man sagen kann, ein Glück ist das passiert, ist es zu diesem Kompromiss gekommen, aber das ist auch nur ein erster Schritt, also ich finde, da fehlt noch eine ganze Menge. Und Herr Borjans hat ja nicht umsonst von einem Klimapaketchen gesprochen. Und da muss ich auch sagen, also das ist auch noch nett ausgedrückt.
Ja, da hat er auch relativ unwirsch reagiert, der Olaf Scholz hat gesagt. Übrigens hat das die Bundestagsfraktion der SPD mit großer Mehrheit so beschlossen.
Ja, aber das sind ja alles keine Argumente, nicht? Nee. Das ist vielleicht eher ein
das sind machtpolitische Funktions.
Ja, und außerdem ein vielleicht also der Beleg dafür, warum diese Partei im Moment so schlecht abschneidet. Ja, also dass sie alle für etwas schließen, was wirklich nur ein Paketchen ist und was sehr viele Probleme mit sich bringt, klimapolitisch, aber auch was den sozialen Ausgleich anbelangt.
Aber um nochmal eine kleine positive Wendung reinzubringen, es kann natürlich auch sein, dass wir sehen, dass da verschiedene Leute, ob es jetzt am Ende Olaf Scholz sein wird, mit Clara Geiwitz muss man sehen, aber dass die vielleicht auch ein bisschen in Rollen hineinwachsen. Und weil ich gerade schon den Spiegel zitiert habe, mir ist mal, ich habe es irgendwie im Hinterkopf, ich habe nicht mehr genau nach den Zitaten geguckt, aber der Spiegel hat 1961 über den damaligen SPD-Kanzlerkandidaten, einen gewissen Willy Brandt, ein Porträt geschrieben und hat ihn beschrieben als ein Mann ohne Charisma, ohne Vision, schleppende Rhetorik. Vielleicht geht ja noch was.
Ja, also das ist natürlich eine Frage nach den Medien, nach den Berichterstattern. Ich weiß nicht, ich fürchte, dass Herr Scholz und Frau Geiwitz also gewählt werden. Nicht, dass ich das Gefühl hätte, dass das andere Pärchen die SPD jetzt sehr viel weiterbringen würde. Da ist einfach ein großes Problem und der ist ja auch als Scholz-Bot bezeichnet worden an anderer Stelle. Das kennt man von der Wendung May-Bot und so ganz ist es eben nicht falsch. Vielleicht übertreibt die Presse ein wenig, aber dass er immer wieder dasselbe sagt, dass er befriedet hat, jetzt haben wir ihn einmal aufgeregt erlebt. Allerdings, wie wir vorhin ja schon besprochen haben, fehlte das Publikum. Finde ich auch interessant, dass er dann besonders temperamentvoll wird, wenn niemand so in den Reihen vor ihm sitzt. Ich sehe da ein Problem. Ja, genau, genau. Ich sehe da ein Problem.
Elisabeth Ruge, herzlichen Dank, dass Sie heute hier zu Gast waren.
Ja, vielen Dank.